Heute geht es um nichts Geringeres als die Summe deiner Daseinsberechtigung. Kennt ihr das Wort Daseinsberechtigung? Ist es bekannt? Das ist ein Wort, mit dem man ausdrückt, dass jemand einen Grund hat, an der Stelle zu sein, wo er ist. Vielleicht kennt ihr das aus der Arbeit. Diejenigen, die ein bisschen schwerer an Maschinen arbeiten oder mit der Hand irgendwo zugreifen müssen, die fragen sich manchmal, was die Leute dort oben im Büro so alles planen und machen, ob die da wirklich eine Ahnung von haben. Manchmal sagen sie, na ja, sie machen da irgendein Papierkram, die brauchen ja auch eine Daseinsberechtigung. Wenn jemand nur rumsitzt und nichts tut, dann sagt sich der Chef, den brauchen wir nicht, der arbeitet nicht. Der hat keine Berechtigung, hier zu sein, den kündigen wir, der ist weg. Und damit Sie alle irgendwo ein bisschen Arbeit haben, brauchen Sie alle eine Daseinsberechtigung. Irgendeinen Grund, weshalb es gut ist, dass Sie da sind und Ihre Arbeit machen. Und wenn wir mal fragen würden, was ist denn die Daseinsberechtigung der Gemeinde Jesu überhaupt auf dieser Erde? Was ist deine Daseinsberechtigung hier auf dieser Erde in der Gemeinde? Ich finde eine gute Frage. Denn was ist deine Arbeit, dein Werk hier, dass man sagen würde, oh, dass der da ist, das ist wirklich gut und berechtigt. Der tut etwas Entscheidendes, was nötig und gut und sinnvoll ist. Nun, und wenn ich jetzt sogar so hochgreife, dass ich sage, es geht um die Summe unserer Daseinsberechtigung, dann geht es heute tatsächlich um einen wesentlichen Kern des Gemeindelebens, um einen wesentlichen Kern jedes Einzelnen in der Gemeinde. Wir sind in Epheser 3 und es geht immer noch um das Gebet. Das ist das zweite Gebet, das Paulus hier an die Epheser schreibt, wofür er für sie betet. Ich will kurz erinnern, beim ersten Gebet ging es in erster Linie um Erkenntnis. Das lesen wir in Kapitel 1, Verse 15 bis 19. Da ging es in erster Linie, dass Paulus sich wünschte, die Gemeinde würde offene Augen haben, um Dinge zu verstehen und zu wissen. Und da unter anderem wollte er auch, dass sie die Kraftwirkung Gottes verstehen, im Sinne von mit dem Wissen begreifen. Nicht nur die Kraftwirkung Gottes, sondern auch ihn selbst sollten sie erkennen. Sie sollten die Hoffnung der Berufung, des Reichtums, der Herrlichkeit, des Erbes erkennen und dann eben auch diese überwältigende Größe der Kraftwirkung. Und in dem zweiten Gebet geht es vielmehr, dass er nicht so sehr auf das Wissen anspielt, sondern vielmehr auf das, ich würde sagen, Fühlen, auf das Erleben, auf nicht nur mit dem Kopf begreifen, sondern mit dem Herzen mittendrin diese Größe Gottes und seine wunderbare Liebe erkennend fühlen. Ich will um des Zusammenhangs willen nochmal das ganze zweite Gebet lesen, obwohl es uns nur um die letzten beiden Verse 20 und 21 gehen wird. Ich lese Epheser 3, Vers 14 und weiter. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Dem aber, so beginnt Vers 20, sozusagen ein Abschlusssegensspruch am Ende dieses Gebetes für die Epheser. Und er beginnt mit einem Dem aber. Dieses Dem ist ein Personalpronomen im Dativ. Muss man das wissen, um die Bibel zu verstehen? Jein. Nein, natürlich muss man das nicht wissen. Aber man sollte die Sprache verstehen, in der man seine Bibel liest, auch wenn ihr gerne immer eine zweite Sprache und eine dritte und eine vierte dazu nehmen könnt, aber grundsätzlich sollte man die Sprache beherrschen, in der man die Bibel liest, um das Geschriebene zu verstehen, auch wenn du das nicht benennen kannst grammatisch. Und man muss es nicht benennen können, was diese Worte bedeuten, aber man sollte wissen, was sich hinter diesem Wort vom Inhalt her verbirgt. Und bei dem bedeutet es in diesem Fall, es bezieht sich auf jemanden, dem irgendetwas passiert oder dem etwas zuteil werden soll. Also wenn Paulus so anfängt, dem aber, dann ist die Betonung in diesem Text, wir wollen Bibel lesen lernen, auf eine Person. Ja? Also geht es hier nicht in erster Linie bei der Betonung, wie dieser Vers anfängt, um etwas, was du jetzt moralischerweise tun oder nicht tun solltest, sondern hier geht es um eine Person. Dem aber, der, dieses der ist ein Relativpronomen im Nominativ. Muss man das wissen? Nein, das muss man auch nicht wissen. Aber ihr solltet die Sprache kennen, in der ihr die Bibel lest. Und man muss es nicht benennen können, aber man muss wissen, was sich dahinter verbirgt. Und in diesem Fall ist dieses der, sagt, dass die nachfolgenden Worte etwas über denjenigen aussagen, dem etwas zuteil werden soll. In diesem konkreten Fall charakterisiert dieser Vers eben diese Person, denjenigen, dem etwas zuteil werden soll. Und damit haben wir auch schon die Gliederung für die Predigt fertig. So einfach ist das. Nein, ganz so einfach ist es nicht. Natürlich habe ich mich ganz damit beschäftigt. Wenn Paulus jetzt schreibt, dem aber, dann ist dort eine Komponente drin, was an diesem geschehen soll. Und wenn es heißt der und danach eine Charakterisierung folgt, dann bedeutet das, dass Paulus über diesen, dem etwas geschehen soll, etwas Besonderes zu sagen hat. Und entsprechend werden wir im ersten Punkt auf den blicken, dem etwas zuteil werden soll, Gott, der Vater. Und im zweiten Punkt werden wir auf das schauen, was demjenigen zuteil werden soll, das ist die Ehre an Gott. Als erstes blicken wir also auf den, dem etwas zuteil werden soll, dem Gott, dem Vater. Der Vers 20 zeigt uns vor allem zwei wesentliche Inhalte, die Paulus hier über Gott sagt. Denn was Paulus hier ja sagt, ist, ihm sei die Ehre, Gott sei die Ehre, so könnte man diese zwei Verse zusammenfassen. Und wenn er nun sagt, nicht einfach Gott sei die Ehre, sondern es für gut hält, von diesem Gott sagen, als einfach nur dem und ein Charakteristikum dazu setzt, dann ist es gut, dass wir uns dieses Charakteristikum einmal genauer anschaut. Welche Eigenschaften, welche Wesenszüge Gottes werden von Paulus hier besonders hervorgehoben, weshalb wir ihn ehren sollten? Nun nicht deshalb, das sagt er nicht, deshalb ehrt ihn, sondern er hebt einfach einige Eigenschaften Gottes in besonderer Weise hervor, bevor er sagt, dass wir ihn ehren sollen. Und das sind zwei Dinge, die zusammengefasst, zum einen sagt er, dass dieser jemand, dieser Gott, unser Vater, alles vermag über die Maßen. Und zum zweiten sagt er, dass er in Kraft, Dynamis wirkt. Er vermag alles über die Maßen zu tun und er wirkt in Kraft. Zwei Eigenschaften, die Paulus unbedingt hinzufügt, bevor er sagt, dem wollen wir ehren. Also den, den du ehrst, das ist derjenige, der alles vermag über die Maßen und der mit Kraft wirkt. Nun sagt er, wie Paulus so ist, immer noch ein paar Infos dazu und wir wollen uns das in zwei Unterpunkten anschauen. Er vermag über die Maßen zu wirken. In seinem Bemühen, Gott als jemanden darzustellen, der nicht nur einfach mal was tut, sondern der wirklich Gewaltiges auf die Beine zu stellen vermag, mehr als irgendwie ein Mensch sich auch nur vorstellen kann, konstruiert Paulus Wortzusammenspiele, die es in dieser Form in der griechischen antiken Literatur wohl überhaupt nicht geben soll. Er benutzt das noch einmal in 1. Thessalonicher 3,10, das nur so nebenbei erwähnt. Und sonst soll es wohl in der gesamten griechischen antiken Literatur gar nicht vorkommen, so ein Wort. Und entsprechend werdet ihr das in unterschiedlichen Bibeln ein wenig unterschiedlich übersetzt finden. Die Elberfelder 1905 zum Beispiel sagt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über alle Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken. Und ich möchte einmal eine Pyramide aufzeichnen, die gerne in diesem Zusammenhang aufgezeichnet wird. Zum einen charakterisiert Paulus hier Gott als jemanden, der wirkt, der tut, der fähig ist, etwas zu tun. Damit gibt es einmal den Riesenkontrast zu den vielen Göttern, zu denen die Leute beteten und auch die Epheser mit ihrer Diana und was sie sonst noch alles an Göttern hatten, die nicht in der Lage waren, irgendetwas zu tun, die nicht fähig waren. Und Gott hat gerade im Alten Testament immer wieder den Israeliten gesagt, schaut euch eure Holzklötze an und eure Kunstgötter. Die können nichts machen, da ist kein Ohr zum Hören, keine Nase zum Riechen, kein Mund zum Reden. Sie sind nicht in der Lage, irgendetwas überhaupt zu bewirken. Aber unser Gott ist fähig. Er tut. Er vermag. Aber er baut das noch weiter aus. Und er sagt, er vermag zu tun. Er vermag wirklich aktiv zu handeln und etwas zu tun. Er geht noch weiter und sagt, er vermag mehr zu tun. Und dieses mehr impliziert natürlich mehr als was. Mehr als was. Paulus schreibt, mehr als wir bitten oder verstehen. Dieser Gott, dem wir ehren wollen, dieser Gott, zu dem wir beten, dieser Gott, der uns so viele Segnungen für die Gemeinde gegeben hat. Ihr denkt daran, Epheserbrief, ein Brief über die Reichtümer, die wir als Gemeinde in Christus haben. Natürlich dann auch über das Leben als Gemeinde. Er vermag mehr zu tun, als wir bitten können und als wir verstehen können. Gerade eben hat er gebeten, wir mögen doch mit der Liebe erfüllt werden und mit der Erkenntnis, die alle Erkenntnis übersteigt. Er bittet tatsächlich, dass die Epheser über ihr Verständnis und die Fähigkeit zu begreifen hinaus erkennen. Stellt euch einmal vor, versucht das einfach mal vorzustellen, ihr würdet in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis seiner Liebe mehr erleben und verstehen und erkennen, als ihr mit dem Kopf überhaupt in der Lage seid, euch vorzustellen. Ihr stellt euch das Allerschönste, die allerherrlichste Begegnung mit Gott vor und wisst, das ist untertrieben. Ich bin da etwas überfordert. Aber in der Tat, Gott, Paulus bittet darum und dann sagt er in diesem Segensspruch zum Schluss, dem aber, der mehr zu tun vermag, als du bitten oder verstehen kannst. Dem. Was ist dem? Dazu kommen wir noch. Aber diese Pyramide geht noch weiter. Er vermag über die Maßen mehr zu tun. Ja, so ein Schlachter. Über die Maßen mehr. Also nicht ein bisschen mehr. Nicht doppelt so viel, wie du dir vorstellen kannst. Sondern auch nicht zehnmal so viel. Über die Maßen mehr. Über irgendetwas Messbarem hinaus. Und dann setzt er noch eins drauf, um die Pyramide zu vervollständigen und sagt, weit über die Maßen mehr vermag er zu tun. Nun, das ist nicht überall in dieser Pyramidenform übersetzt, wie das jetzt Schlachter macht, sondern, wie schon gelesen, Elberfelder nimmt dazu sozusagen zwei Satzteile, über alles hinaus vermag er zu tun, über die Maßen mehr. Paulus fehlen menschliche Worte, um ausdrücken zu können, in welch gigantischer Dimension Gottes Fähigkeiten zu wirken ist. Und zwar einfach über jedes menschliche Vorstellen. Wie sollen wir auch Worte in unserer Sprache haben, die unsere Vorstellungskraft einfach sprengen. Und so charakterisiert er Gott und sagt, das ist einer, der über die Maßen mehr, weit über die Maßen mehr zu tun vermag, zu handeln vermag, der dir Dinge geben kann, die du dir nicht vorstellen kannst, der dich Dinge erleben lassen kann in der Erkenntnis der Liebe Gottes, in der Empfindung seiner Nähe und seiner Liebe, die du dir einfach nicht vorstellen kannst, auch mit deinen besten Erlebnissen nicht. Und was hier sonst noch steht, das ist der zweite Unterpunkt, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Nun Gott, das ist sehr interessant. Das ist übrigens wirklich sehr interessant und es lohnt sich sehr genau, die Bibel zu studieren und auf die Feinheiten der Satzkonstruktion zu achten. Paulus sagt nicht, Gott vermag das einfach, weil er Gott ist. Wäre ja richtig gewesen. Er sagt es nicht, Gott vermag es, weil er unendlich ist. Wäre auch richtig gewesen. Er sagt es nicht, Gott vermag das alles, weil er so überaus kräftig und mächtig ist, wäre richtig gewesen, sagt er aber nicht. Sondern er sagt, er wirkt dieses über die Maßen mehr gemäß, also entsprechend, parallel zu der Kraft. Was ist mit der Kraft? Was sagt er von dieser Kraft? Gemäß der Kraft, die er hat? Oder gemäß der Kraft, die unendlich ist? Oder gemäß der Kraft, die göttlich ist? Nein, sondern gemäß der Kraft, und er charakterisiert die Kraft jetzt, wieder in einem Nebensatz, so einem Relativsatz, die in uns wirkt. Und das finde ich das echt Gigantische an diesem Ganzen. Nachdem Paulus übermenschliche Worte hinausgenommen hat, also Worte zusammengestellt hat, um dieses unermesslich Große zu beschreiben, sagt er, dass dieses unermesslich und über die Maßen Vorstellbare entsprechend dem geschieht, wie er in dir mit seiner Kraft bereits wirkt. Das heißt, das ist nicht theoretisch, dass Gott das kann. Er ist fähig, das zu tun. Es ist nicht einfach theoretisch, sondern Paulus bringt das in die Tatsache, ins Leben hinein und beschreibt, dass das, was Gott über die alle Maßen hin tun kann, geschieht entsprechend einer Kraft, die in euch bereits wirkt. Könntet ihr von euch sagen, ja, genau, die Kraft, die wirkt in mir, habe ich schon immer erlebt. Weiß ich, Andreas, hätte es mir auch gar nicht sagen müssen. Wenn ich so in mein Leben schaue, habe ich eher den Eindruck, dass da eine ein bisschen kümmerliche Kraft wirkt, die nicht so gewaltig groß ist, etwas derart Explodierendes zu bewirken. Nun, vielleicht ist die Sache mit der Kraft, der wir uns jetzt im zweiten Unterpunkt zuwenden wollen, eine Sache, die nicht einfach ein Problem der Kraftwirkung Gottes ist, sondern ein Problem dessen, was du daraus machst, ist. Oder was du zulässt. Oder wie viel du Gott erlaubst, in dir zu wirken. Lasst uns mal diese Kraft, vor allem in Epheser, aber auch mit geeigneten Bibelstellen, genauer betrachten. Das ist die Kraft, hier im Griechischen mit dem Wort Dynamis wiedergegeben, das haben wir schon mehrfach gehabt in Epheser, auch in anderen Büchern, es wird häufig genannt, diese Kraftwirkung Gottes. In 1,19, da bittet Paulus Gott, dass er den Ephesern geöffnete Augen gebe, des Verständnisses, damit sie wissen, welche eine Kraftwirkung in ihnen wirkt. Da geht es um das Wissen, Kopfwissen mehr. Und er will, dass die Epheser verstehen und begreifen, was für eine große Kraftwirkung Gottes in ihnen hat. Da kommt er weiter und das nächste Mal benutzt er das Wort in Kapitel 3, Vers 7. Da schreibt er von dem Evangelium und sagt, dass er ein Diener des Evangeliums geworden ist. Aber er sagt, also gemäß der Gnade Gottes, und hier ist ein entscheidender Zusatz, den wir in 3,7 finden, er sagt nämlich, dass er gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben worden ist in der Wirkung seiner Kraft. Mir ist es vorher nie so wirklich bewusst geworden, dass die Gnadengaben Gottes, die er uns wirkt, mit einer derartigen Kraftwirkung verbunden ist. Und das ist doch vielmehr so, als würde Gott sagen, ich habe hier einen Haufen Geschenke, einmal musizieren und predigen und singen und beten und Barmherzigkeit üben und trösten können. und ich verteile die mal. So. Ich habe mir nicht gedacht, dass da so besondere Kraftwirkungen Gottes dahinter stehen, in dieser Gnadengabe, die er souverän zuteilt, jedem, wie er möchte. Aber in der Tat sagt Paulus hier, dass er diese Gnadengabe der Verkündigung des Evangeliums nach der Wirkung seiner Kraft bekommen hat. Das heißt, wenn Gott dir eine Gnadengabe gegeben hat, ist dort eine Kraftwirkung dahinter. Ich möchte für unser praktisches Leben in dem Ausüben unserer Gnadengaben, jeder wie er sie hat, noch einmal 1. Petrus 4,11 lesen. Und in 1. Petrus 4,10 und 11 ermahnt Paulus die Gemeinde, dass jeder mit der Gnadengabe dienen soll, die er empfangen hat. Und dann in Vers 11, wenn jemand redet, so tue er das als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, dient im Sinne von diakonischen Werken tut, also Wohltätigkeitswerke an jemandem. Wenn jemand dient, dann tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Warum? Weil, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Kraftwirkung im Ausüben der Gnadengabe und gleicherweise, dass Gott die Gnadengabe durch diese Kraftwirkung gibt, nicht einfach verteilt wie ein Geschenk, obwohl Gnadengabe ja ein Geschenk ist, eine Geschenkgabe, eine bestimmte Gabe auszuführen, so geht es bei der Ausübung dieser Gaben, die Gott gibt, nicht darum, dass du einen Dienst tust, sondern es geht darum, dass seine Kraftwirkung durch diese deine Gaben in die Umgebung deiner Menschen hineinkommt und Gott diese Kraft zum Vorschein kommen lässt, in dieser Kraft wirkt durch dich. Also Gnadengabe ausüben heißt nicht einfach einen Dienst zu machen. Gnadengabe ausüben bedeutet, die Kraftwirkung Gottes an deinem Nächsten entfalten zu lassen. Wir sollten uns das einmal zu Gemüte führen, wenn wir dienen, egal womit. Ob du einfach nur Barmherzigkeit übst an deinem Nächsten, ob du jemand bist, der tröstet, ob du jemand bist, der mit irgendeiner Art der Verkündigung dient oder womit auch sonst immer. Eine Gnadengabe ist nicht einfach nur eine natürliche Fähigkeit, die wir hätten. Und in 3,16 bittet er um Stärkung mit dieser Kraft. Ja, hier an diesem Gebet bittet er auch, dass sie durch seinen Geist mit Kraft gestärkt werden an dem inneren Menschen. Und diese Kraftstärkung, die brauchen wir so dringend. Und lasst uns einmal mit diesen Versen im Hinterkopf, einschließlich 1. Petrus 4,11, was ich jetzt gerade über die Gaben gesagt habe, noch einmal 2. Korinther 4,7 aufschlagen. Und ich finde, wenn wir jetzt hier diese Kombination uns einmal zu Gemüte führen, was diese Kraftwirkung Gottes durch Gaben in unserem Leben tatsächlich macht und machen soll und mit welch einer gewaltigen Kraftwirkung Gott wirkt, ist dieser Vers, den wir hier gleich lesen werden, naja, durchaus mit einer besonderen Nuance verbunden. In diesem Abschnitt, Kapitel 4, 2. Korinther, geht es darum, dass Paulus über seine Evangeliumsverkündigung spricht. Und er legt dar, wie sie das in aller Treue und Wahrheit dieses Wort Gottes verkünden, dass sie sich nicht mit unlauteren Geschäften abgeben. Zuvor hat er sein Apostelamt, nicht Apostelamt verteidigt, sondern seinen Dienst des Evangeliums beschrieben und all die Schwierigkeiten, die sie haben. Das kommt auch noch danach noch einmal. Also hier geht es im Gesamtzusammenhang um das Evangelium, das er verkündigt und entsprechend seiner Begabung, seines Dienstes, den er von Gott bekommen hat. Und er verbindet das zum einen damit, dass sie es in Lauterkeit und Reinheit tun und sich nicht irgendwelcher Hinterhältigkeiten bedienen. Und er verbindet dies in diesem Kontext, dass er das auch unter schwierigen Bedingungen macht und mit aller Schwachheit des Leibes, mit all den Problemen, die sie so im Leben haben. Und dann sagt er, er benennt das hier als Schatz, diese Gabe der Evangeliumsverkündigung. Und dann sagt er in Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, also im Körper, unserem irdischen Körper, ohne einen himmlischen, also wir haben einen veränderten Geist, wir haben ein verändertes Wesen, das Gott uns gegeben hat. Aber unser Leib ist immer noch genauso sündig, fleischlich und verdorben wie eh und je vor unserer Bekehrung. Und nun sagt Paulus, wir könnten uns ja fragen, warum verändert Gott nicht gleichzeitig unseren Leib? Warum erst nach dem Tod? Warum nicht sofort? Dann würden wir ja keinen sündigen Leib mehr haben und mit der Sünde nicht mehr das Problem haben. Dann könnten wir doch viel vollkommener Gott dienen. In der Tat, werden wir auch noch eines Tages. Aber auf der Erde ist das noch nicht so. Und jetzt, das finde ich sehr interessant, jetzt haben wir aber diesen Schatz, also der Ausübung unserer Dienste, in irdenen Gefäßen, also in sündigen Körpern, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das heißt, wenn du wissen willst, warum du immer noch in deinem sündigen Leib bist und so unvollkommen Gott dienen kannst, dann wisse, hättest du einen veränderten, vollkommenen, sündlosen Leib, könntest du immer noch sagen, oh, jetzt habe ich einen veränderten Leib und jetzt kann ich mit diesem veränderten Leib, mit meinem veränderten Wesen wunderbar Gott dienen. Und dieses kann ich ist ein Hindernis. Und wenn du eines Tages, vielleicht schon auf der Erde, wenn Gott gnädig ist, vielleicht auch erst im Himmel, einmal verstehst, wie nutzlos sündig du in deinem Leib bist. Und dennoch Gottes überragende und über die Maßen wirkende Kraft durch diesen sündigen, verdorbenen Leib, der dir immer wieder einen Strich durch die Rechnung gezogen hat, Gemeinde gebaut hat, Menschen geistlich reifen ließ, ein überaus großes Werk an der Gemeinde gemacht hat, dann wird Gott umso mehr Ehre bekommen. Zusammengenommen, zusammengefasst, diese überaus große Kraftwirkung Gottes in uns, die über die Maßen ist, das ganze Wirken Gottes, das unser Verständnis übersteigt, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, die ebenfalls das gesamte Verständnis übersteigt, kann Gott durch die Ausübung deines Dienstes in deinem sündigen, schwachen Leib, der immer wieder unvollkommene Dienste macht, umso mehr und reichhaltiger zur Geltung kommen. Und diese Wahrheit sagt uns mindestens zweierlei. Erstens erhebt sie Gott in ganz besonderem Maße. Und zweitens tröstet sie uns über all unsere Unvollkommenheiten der Ausübung unseres Dienstes hinaus, weil Gottes Kraft wirkt. Natürlich ist es nicht so, dass wir nichts zu tun bräuchten, dass wir sagen, ach, dann lasse ich das einfach so laufen. Denn dann genau passiert es, dass Gott seine Kraft gar nicht entfalten kann in dir. Aber das tut er doch so gerne, dass er seine ganze Kraftwirkung durch die Ausübung deines Dienstes entfalten kann. Das ist immens, was Gott in den sündigen Menschen macht, was er tatsächlich zustande bringt, dass wir mit unseren sündigen Leibern so überhaupt nicht in der Lage wären zu machen. Also, so wie Israel von dem Mose, bevor es überhaupt ins verheißene Land hineingekommen ist, bereits gesagt hat, jeder gute Rat ist an dir Verschwendung. Eigentlich müsste das ganze Volk Israel ausgerottet werden, es ist nutzlos, es bringt überhaupt nichts. Und warum hat Gott es trotzdem durchgetragen? Warum hat er immer dafür gesorgt, dass es einen Rest gibt, der gläubig ist und immer wieder jemanden berufen, der eine Erneuerung angestiftet hat, und selbst wenn es irgendwann in Babylon war oder jetzt irgendwo in der Zerstreuung? Damit nicht die anderen Menschen sagen, wir haben sie ausgerottet, unser starker Arm war es, sondern damit in allem bis zum Schluss Gott sagen kann, es war meine Kraft, die alles hindurchgetragen hat. Und am Ende Gott die ganze Ehre zukommt. Und das ist mit der Gemeinde nicht anders. Außer dass es mit uns nicht so hoffnungslos sein darf, weil wir den Geist Gottes in uns haben. Aber leider ist das so, dass viele Menschen leben, als gäbe es diese Kraft gar nicht. Und sie kommen dorthin, wo ich letztens einmal schon drüber gepredigt habe, als es darum ging, dass Paulus um die Stärkung mit Kraft an dem inneren Menschen gebetet hat für die Epheser, dass wir sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und eigentlich müssten wir Christen an diesem Punkt niemals kommen, zu sagen, ich kann nicht mehr. Und wir kommen trotzdem dahin, und ich auch. Und nicht ab und an mal, ich komme ziemlich oft dahin. Warum geht es trotzdem immer weiter? Es ist Gottes großartige Kraftwirkung. Es ist auch diese Kraft, die uns bewahrt durch den Glauben zum Heil. Es ist nicht die Tatsache, dass es unmöglich wäre, wenn wir einmal gerettet sind, wieder abzufallen, sondern es ist die Tatsache, dass diese Kraft uns bewahrt im Heil, zum Heil durch den Glauben. John Stott sagt in seinem Kommentar: Die Kraft kommt von Gott. Die Ehre muss zu ihm hingehen. Das ist der zweite Punkt. Wir wollen im zweiten Punkt eben auf das schauen, was Gott gebührt. Die Ehre. Die Kraft kommt von ihm. Wie ist er charakterisiert als jemand, der über die Maßen, weit über die Maßen mehr zu tun vermag und das entsprechend der Kraft, mit der er in uns wirkt? Und diesem soll etwas geschehen, das sagt dieses dem, der Dativ. Und in Vers 21 wiederholt Paulus das nochmal und sagt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Wir blicken also auf Gottes Ehre. Wir haben vorhin auf Gott geblickt und jetzt wollen wir auf Gottes Ehre schauen, die ihm gegeben werden soll. Die Bibel ist voll davon, Gott zu ehren und zu betonen, dass ihm alle Ehre gebührt. Selbst unsere Errettung, der ganze Ratschluss Gottes, geschieht zu seiner Ehre und nicht einfach nur, damit es die Menschen nicht so schlecht haben. Entsprechend ist es nur folgerichtig zu sagen, dass ihm alle Ehre gebührt. Hier geht es aber nicht einfach darum, festzustellen, dass sie ihm gehört. Sondern hier, und das ist wieder ein ganz aufmerksames Lesen erforderlich, sondern hier geht es um das kleine Wörtchen sei. Das heißt also nicht, dass ihm die Ehre gehört. Es ist nicht nur einfach eine Info, die Paulus hier an die Epheser gibt, sondern dass sie ihm gegeben werden soll. Ja, ihm sei die Ehre. Ihm sei sie gegeben. Ihm gehört sie, ihm muss sie gegeben werden. Ihm sei die Ehre, nicht einfach nur, ja, die Ehre gehört Gott. Er grenzt das sogar noch ein bisschen weiter ein, nicht weil es die einzige Wahrheit ist. Gott sei die Ehre immer, überall, für alles. Aber hier betont Paulus in einem Brief an die Gemeinde über das, was die Gemeinde bekommen hat von Gott, an den verschiedenen geistlichen Segnungen und Reichtümern, sagt er jetzt, dass ihm die Ehre in der Gemeinde sei. Und das ist ein Auftrag an die Gemeinde. Auch wenn er hier nicht in einem Befehlsform, in einem Imperativ steht, können wir aber nicht in der Gemeinde sagen, naja gut, Gott sei die Ehre, aber ein bisschen nehmen wir auch noch für uns, oder? Also die Betonung geht darauf, dass ihm diese Ehre zukommen sollte. Und da kommen wir ins Spiel. Interessant ist eben der Zusatz in der Gemeinde, den Paulus hier betont, und das soll der erste Unterpunkt sein. Gott in der Gemeinde ehren. Die Gemeinde besteht aus wiedergeborenen Menschen, stimmt's? Ja, ich weiß, wir sind nicht vollkommen und es kann auch sein, dass in einer örtlichen Gemeinde Nicht-Wiedergeborene hineinkommen, die so leben, als seien sie wiedergeboren. Es ist so. Aber in der weltweiten Gemeinde Gottes gibt es nur wiedergeborene Menschen. Und in der Ortsgemeinde sollten auch überwiegend nur solche Menschen da sein, von denen wir sagen, wenn sie sagen, dass sie wiedergeboren, das Zeugnis geben und wir an ihnen nicht das Gegenteil beobachten können, dann gehen wir erstmal davon aus. Sie sind wiedergeboren. Also streben wir an, dass auch in unserer Ortsgemeinde alle wiedergeboren sind und ich hoffe, dem ist so. Der Geist Gottes wurde uns gegeben bei der Wiedergeburt. Das ist richtig, ja? Das wisst ihr alle. Wenn wir wiedergeboren werden, bekommen wir den Geist Gottes in unser Herz hinein. Weshalb wurde denn der Geist Gottes überhaupt gegeben? Jesus sagt seinen Jüngern, warum der Geist Gottes kommen wird. Johannes 16, 14, um Gott zu verherrlichen. Das ist eine, das ist nicht die einzige, aber die eine der Aufgaben des Geistes, den Sohn Gottes zu verherrlichen. Und wenn die Verherrlichung des Sohnes Gottes ansteht, ist Gott der Vater natürlich nicht weit weg davon. Die Gemeinde hat als einen ihrer ganz besonderen Aufgaben, Gott zu verherrlichen. Das ist unsere wesentliche Daseinsberechtigung. Ich würde es mal so ausdrücken, wie in dem Arbeitsleben ein Arbeiter, der nur auf dem Bürostuhl sitzt und guckt, wie gut die Wände tapeziert sind, der hat in der Firma keine Daseinsberechtigung. Der kann das sonst irgendwo als Kontrolleur arbeiten gehen, aber nicht hier in der Firma. Ja? Er muss weg. Ein Christ in der Gemeinde, der nicht Gott verherrlicht, verliert seine Daseinsberechtigung in der Gemeinde. Und ich glaube nicht, dass ich mit dieser vielleicht hart klingenden Aussage falsch liege. Wir haben immer wieder den Aufruf, zur Gottes Ehre zu handeln, alles in seinem Namen und für ihn und zu ihm zu tun. Alles ist durch ihn und zu ihm und für ihn geschaffen worden. Das ist die Summe der gesamten Theologie. Und wenn wir dann nicht zu Gott hin und zu seiner Ehre leben, sind wir in der Gemeinde fehl am Platz. Es gibt sicherlich andere religiöse Vereine, wo du dich betätigen kannst, aber nicht in der Gemeinde Gottes. Nun ist eine Schlussfolgerung zu sagen, wenn ich nicht ausreichend Gott verherrliche, dann muss ich die Gemeinde wechseln, eine falsche. Die richtige Schlussfolgerung ist, ich muss mich ändern und anfangen, Gott zu verherrlichen. Ich möchte mit euch in ein paar Minuten einmal darüber nachdenken, was es bedeutet, Gott in der Gemeinde zu ehren. Nun, woran würdet ihr so denken, wenn ich diese Frage stelle und ihr in einem Test einmal schreiben müsstet, was es bedeutet, Gott in der Gemeinde zu ehren? Und natürlich sagt ihr vielleicht Loblieder singen, durch Gebet, Anbetung, auch durch nettes Verhalten und durch freundliche Gesten. Ja, damit können wir durchaus auch Gott verherrlichen. Allgemein könnten wir vielleicht sagen, dass wir ihm unsere Bewunderung für ihn und seine Ehre zum Ausdruck bringen. Also wir leben Gemeinde, indem wir unsere Bewunderung für ihn und seine Ehre zum Ausdruck bringen. Wie würdest du das machen? In dem Gemeindeleben, das sich nicht nur auf die Versammlungszeiten sonntags und dienstags bezieht. Gottes Bewunderung Ausdruck verleihen. Ihn ehren, sodass andere Menschen es mitbekommen. Und wir können sagen, Lieder und Gebet sind eine wunderbare Sache, die in einer Versammlung und auch überall zu Hause immer wieder stattfinden können, stattfinden sollen und stattfinden müssen. Und werden wir die Anzahl der Lieder künstlich hochschrauben und vom Inhalt gut wählen können, und wir sind darum bemüht, ist die Sache mit der Anbetung eine derart große Herzenssache, dass ich mich wahrscheinlich nie werde dadurch dringen können, und jemanden zu bitten, zu beten laut, damit es so aussieht, als würden wir alle wunderbar Gott anbeten. Und dennoch ist eine Gemeinde durchaus an ihren Gebeten zu erkennen. Sicherlich die Gebete in der Versammlung. Der Paulus geht so weit, dass er sagt, ich will, dass alle Männer an jedem Ort heilige und reine Hände emporheben zum Gebet. Das drückt es so klar aus, vor allem an die Männer, der Aufruf, es ist eure Aufgabe in erster Linie, Gott anzubeten in der Versammlung, an allen Orten, überall, wo sich Gottes Gemeinde versammelt. Ich könnte sagen, ja, Andreas, du möchtest jetzt gerne, dass wir alle beten. Ich kann den Spieß umdrehen und sagen, was auch immer du tust, um meinetwillen musst du es nicht machen. Aber schau da, Gott sagt das so klar in seinem Wort. Das ist eine Möglichkeit, ihn zu verherrlichen. Das ist deine Daseinsberechtigung, Gott zu ehren. Nun ist das Gebet natürlich nicht alles. Lieder hatte ich schon erwähnt. Wenn wir wirklich Gott ehren wollen, dann würde auch die Gestaltung unserer Versammlungen eine Frage sein, die wir unter diesem Gesichtspunkt beantworten müssen. Was tun wir in Gottesdiensten, was tun wir nicht? was räumen wir sehr viel Platz ein und welchen Dingen räumen wir weniger Platz ein? Sollten wir vielleicht mehr singen? Wir würden sagen, ja, ist nicht schlecht, mehr beten, ja, ist nicht schlecht, auf Kosten der Predigt, vielleicht auch nicht so gut. Aber ein bisschen mehr könnte es vielleicht wirklich werden. Dazu werden wir später noch kommen. Im 5. Kapitel schreibt Paulus auch einiges dazu, was das Singen und Musizieren auch in der Gemeinde angeht. Ich will jetzt nicht vorgreifen, es würde auch den Rahmen sprengen. Aber wir können uns immer fragen, warum tun wir, was wir tun? Und noch ein Stück weiter. Jeder, der irgendeine Art von Dienst macht, völlig egal, ob du gesehen wirst oder nicht gesehen wirst, ich rede von den Gnadengaben, nicht von sozialem Engagement in der Gemeinde, sondern von der Ausübung deiner Gnadengaben. Dieser Dienst muss in einer Art und Weise geschehen, dass Gott geehrt wird. Und diese Art und Weise beginnt in deinem Herzen, dass du in deinem Herzen ganz bewusst sagst, ich will das so gestalten, dass wirklich in erster Linie Gott die Ehre zukommt. Dann kannst du dir überlegen, was auch immer du tust, wie tust du es, damit die Ehre Gottes tatsächlich greifbar wird. Und ganz bestimmt reicht der Satz am Ende, Slava Bogu, Gott sei die Ehre, nicht aus. Für mich hat er sogar den Klang eines Füllwortes, zumindest wenn er im Russischen geschieht. Die Russen sagen es einfach so oft, dass ich nicht mehr weiß, ob sie es ernst meinen oder nicht. Und ich tue sicherlich einigen Unrecht, damit die es ernst meinen. Aber es geht nicht einfach nur, dass wir das sagen, aber das Sagen, das zum Ausdruck bringen mit unseren Worten, ist auch am Platz. Ich möchte euch dazu ermutigen, ja geradezu auffordern, in allem, was ihr im Dienst tut, egal ob das in der Versammlung ist, außen, in eurem Zusammensein mit anderen Gemeindegliedern, wenn ihr sie in irgendeiner Art und Weise unterstützt, die Ehre Gottes muss hervorleuchten. Das ist eine Basis für unsere Daseinsberechtigung, Gott zu ehren. Wir könnten uns auch die Frage stellen, wenn Ungläubige dienen, kann das wirklich eine angemessene Ehre für Gott sein? Ich will nicht sagen, dass das gar nicht geht, aber ich glaube nicht, dass das der Idealfall ist. Können wir Gott durch unser Äußeres dienen? Ehren. Das ist eine ganz besondere Frage. Durch unser Äußeres, durch unsere Tagesplanung, durch das, was wir so tun in unserem Leben. Nun, ich glaube nicht, dass unser Äußeres an und für sich tatsächlich Gott ehren oder verunehren kann. Und vielleicht mag ich irren. Was Gott eher verunehrt, ist das, was unser Äußeres begründet. Ja? Zum Beispiel, wenn du dich mit deiner Kleidung, mit deinem Schmuck, mit was auch immer in gewisser Weise hervortust und das unzufrieden ist über deines Körpers, den Gott dir gegeben hat und du damit haderst, das ehrt Gott dann mit Sicherheit nicht, wenn du das aus dem Grund tust. Wenn wir meinen, uns durch unser Äußeres etwas aufwerten zu wollen, das ist nicht das, was Gott ehrt. Ganz sicher nicht. Oder wenn an unserem äußeren Erscheinungsbild Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit sichtbar wird, ist das mit Sicherheit nicht etwas, was Gott ehrt. Oder wenn daran ein Anflug oder sogar eine ganze Brise an Eitelkeit drinsteckt, ist das nicht etwas, was Gott ehrt. Ich glaube nicht, dass das äußere Erscheinungsbild an und für sich von der formellen Sache her böse oder gut ist, Gott ehrt oder verunehrt. Aber warum tust du, was du tust? Warum gibst du dich, wie du dich gibst, in deinem Verhalten, in deinen Äußerlichkeiten oder anziehend wirken wollen? Wenn du anziehend wirken willst auf deine Mitmenschen, Eigentlich solltest du sie zu Gott hinziehen und nicht selbst anziehen dürfen wollen. Ich möchte euch ermutigen, bewusst zur Ehre Gottes zu leben. Euch fragen, warum tust du, was du tust? Welche Rolle spielt Gottes Ehre dabei in dem, was du tust? Und wie oft am Tag tust du das, eine bestimmte Sache genau so oder anders, um Gott die Ehre zu geben? Oder soll ich lieber fragen, wie oft pro Woche ihr das tut, wenn es nicht so unangenehm ist? Wenn ihr sagt, ich tue es am Tag nur einmal? Seid ihr bereit, eure Ehre mit Gott zu teilen? Und nicht mehr, sie nicht ganz abzugeben? Vielleicht kennt ihr dieses Denken, ich habe es eine Zeit lang verstärkt gehabt. Ich würde ja schon gerne meinen Arbeitskollegen sagen wollen, bevor ich eine Sache tue, ich werde beten, dass Gott mir hilft, und dann wird Gelingen kommen. Und dann kann ich Gott ehren und sagen, ihr seht, Gott hat Gelingen geschenkt. Ja, ich sage im Voraus, ich werde beten. Im Nachhinein kann man ja immer sagen, ich habe gebetet, deswegen ist es gelungen. Und wenn es misslungen ist, dann halt einfach den Mund und dann merkt das keiner. Nein, 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 im Voraus sagen, ich werde beten und dann glaube ich und dann wird Gott Gelingen schenken und dann wird alles zur Ehre Gottes sein, stimmt's? Bei mir funktionierte das einfach nicht so richtig gut. Ich habe dann viel gebetet, ich habe das erst so probiert, das zu leben, ohne es laut zu sagen, weil ich weder mich noch, mich in erster Linie, und Gott natürlich auch nicht blamieren wollte. Und es funktionierte nicht so richtig gut. Die Operation gelang nicht besser. Das gab mir zu denken, und meine Erkenntnis dann war folgendes. Wir Menschen sind oft gerne bereit zu sagen, ich habe gebetet und hat Gott Gelingen gegeben. Im Allgemeinen bekommen wir ein gutes Stück der Ehre auch mit ab. Ach, das ist der fromme Mensch, der immer betet, und seine Gebete, die werden erhört. Ist es nicht so? Wärst du bereit, Misserfolge einzustecken, damit Gott geehrt wird? Wärst du bereit, dass du mit deinem ganzen Tun auf die Nase fällst, damit Gott geehrt wird? Das war die Lehre, die ich gezogen habe und habe gebetet, Herr, ich freue mich über jeden Erfolg, den ich habe, aber wenn ich dich durch den Misserfolg und den Umgang damit besser ehren kann, ist okay. Dann will ich dich nicht um das Gelingen dieser Operation, dieser Behandlung oder jenes Werkes bitten. Überlasse Gott, was ihn ehrt, und traue einfach seiner Führung. Aber sei ehrlich bereit, deine gesamte Ehre aufzugeben, damit er geehrt wird. Und gehe nicht irgendeinen Deal ein in der Hoffnung, dass du auch ein Stück dieses wunderbaren Ehrenkuchens abbekommst. Dann bist du bereit, mit Gott die Ehre zu teilen, aber sie ganz aufgeben, dich zu verleugnen, also auf Kosten deines Wohlergehens Gott zu ehren. Da merkst du, wie ehrlich du wirklich Gottes Ehre suchst und wie nicht. Gott, ich habe gelernt, ich hoffe, ihr werdet alle in eurem Leben entsprechende Lehren kriegen. Ihr wisst, dass in der Bibel das Hauptthema Gottes Reich und seine Ehre ist. Aber wenn ihr die Bibel lest, wie oft denkt ihr dann tatsächlich mit diesem Ziel, sagt, ich lese diese Geschichte von David, von Saul, von den Königen, von den Propheten, von Jesus, von den Aposteln. Ich lese diese ganzen Geschichten und ich denke immer wieder daran, wie Gott sich doch durch den ganzen Werdegang der Geschichte verherrlicht. Ist es nicht manchmal zu schnell so, dass diese Menschen, die dort etwas tun, oh, der David, der hat den Goliath geschlagen. David sagt, ich komme mit dir, du kommst mit mir nur mit Stock und Schwert und so weiter, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und er hat den Goliath zur Ehre Gottes geschlagen. Und bis heute ist es sprichwörtlich drin, der David hat den Goliath geschlagen. Und nicht Gott lenkte die kleine, unfähige Hand dieses Davids so glücklich. Also unser Denken ist oft davon geprägt, dass die biblischen Charaktere, diese Menschen hier, dass die tatsächlich die Helden sind. Und das wird tatsächlich manchmal so beschrieben. Ja, die Helden Davids waren, und dann wird eine ganze Reihe aufgelistet. Und eigentlich ist Gott der Held der ganzen Geschichte. Und es täte uns wirklich gut, wir würden bewusst mit diesem Denken, hier verehrt Gott sich, verherrlicht Gott sich durch die Geschichte, auch das Bibellesen tun. Nun, das nächste, was er hier schreibt, Paulus, ist, dass in der Gemeinde die Ehre geschieht in Christus Jesus. Mittlerweile wisst ihr, Epheser in Jesus, in Jesus, in Jesus und alles, was wir haben, sind und tun, ist in Jesus. Und nur in Jesus haben wir das alles. Nur in Jesus sind wir das, was wir sind. Und selbst das Gott ehren tun wir in Jesus und in Jesu Namen. Jesus ist derjenige, der uns zu diesem Ganzen befähigt, der uns überhaupt in diese Stellung gebracht hat, dass wir Gott ehren können und nicht ihn mit unserer Sünde verunehren. Jesus Christus, unser Herr und unser König. Und dann das nächste, wo Paulus wahrscheinlich auch nicht mehr genau wusste, wie er die Worte einer menschlichen Sprache aneinanderreihen soll. Wie lange soll Gott die Ehre sein? Bis ans Lebensende? Danach kannst du ja nicht mehr ehren, oder? Oder doch, dann fangen wir erst richtig an. Dann werden wir vollkommen Gott ehren können. Dann wird nicht mehr der sündige Leib uns daran hindern. Dann werden wir erst recht all diese Aufgaben, die wir als Gemeinde tun sollen, dann werden wir sie vollkommen machen können. Und deswegen sagt Paulus, auf alle Geschlechter der Ewigkeiten, schon allein der Gedanke, dass es viele Ewigkeiten gibt, ist mir befremdlich. Ich wüsste nicht, wie ich eine Ewigkeit, die kein Ende hat, eine andere folgen lassen soll. Das ist ein Ausdruck, den Paulus hier gebraucht und sagt, ihm fehlten einfach die Worte, um zu sagen, bis in die Unendlichkeit. Gott die Ehre für immer. Die Zusammenfassung dieser zwei Verse. Aber das ist nicht nur eine Zusammenfassung, das ist ein Auftrag. Ihm sei die Ehre. Und so will ich es zusammenfassen. John Stott sagte, wie ich schon einmal gesagt habe, die Kraft kommt von ihm. Die Ehre geht zu ihm. Wir sind seine Gemeinde. Unsere Daseinsberechtigung ist Gott zu ehren. Mit deinen Gaben, mit deinem ganzen Sein und Tun. Gott sei die Ehre, auch von dir, bis an dein Lebensende und dann bis in alle Ewigkeiten weiter. Amen. Lasst uns noch aufstehen und beten. Unser himmlischer Vater, es ist immer wieder so gewaltig, von dir zu hören, von dir zu lesen und dieses Bild von dir zu bekommen. Der Versuch, sich deine Kraft und dein Wirken, deine Liebe vorzustellen, sie scheitern einfach auf Kopfebene. Wir wollen es verstehen. Ich bitte dich um geöffnete Augen, dass wir es verstehen, begreifen, dass wir das wissen. Welch große Kraftwirkung an uns du hast, was für ein herrliches Erbe wir haben, wer du bist. Und ich will dich bitten, dass du uns das über unser Verstehen hinaus und über mein Bitten hinaus gibst, dass wir das nicht nur mit dem Kopf verstehen, was sich nicht erkennen lässt, sondern dass wir vielmehr mit deinem Herzen begreifen, mit dem Herzen, mit unseren Emotionen, mit unseren Fühlen, mit unserem ganzen Sein erleben. Mehr als wir bitten und verstehen können, durch die Kraft, mit der du an uns wirkst, die so übermäßig und über die Maßen gewaltig ist. Vater, wirke das in uns, damit deine Ehre umso heller leuchtet. Durch uns, jeden Einzelnen meine ich, aber auch gesamt als Gemeinde, dass wir als Gesamtheit unser gegenseitiges Empfinden und Erleben in dir verstärken, dass wir einander helfen, zurechtweisen, einander ermutigen, einander trösten und helfen, dich zu ehren, zu deiner Verherrlichung zu leben. Und wenn es für dich gut ist, dass wir in unserem sündigen Leib diese Herrlichkeiten von dir haben, damit wirklich in allem deine Ehre hervorleuchtet, weil wir einfach nicht in der Lage sind, durch unser selbstsüchtiges Leben das zu erreichen. Dann lass dich auch darin in unseren sündigen Leibern umso mehr herrlich machen durch unser Tun. Und trotz unserer sündigen fleischlichen Leiber, die uns immer wieder zu so vielen Kämpfen verleiten und uns so viel Sünde fallen lassen, weil wir unaufmerksam sind, weil wir nicht wollen, weil wir aufhören zu kämpfen. Trotz all diesem bitte ich dich, dass du uns immer wieder und immer mehr dem Bild deines Sohnes ähnlicher machst. Auch eben in dieser Sache dich zu verherrlichen, denn dein Sohn hat dich verherrlicht auf der Erde. Wir wollen es auch tun. Dir gebührt die Ehre und dir sei die Ehre in unserer Gemeinde, in Christus Jesus, solange wir leben und darüber hinaus in aller Vollkommenheit bis in die Ewigkeit hinein. Amen.